So, ist das laut. Herzlich und warmherzig willkommen bei Tischlein deck dich 135. Tritt herein, lieber Podcast-Hörer, lieber Wanderer durchs Hinterland der Podcast-Landschaft. Tritt ein in meine warme Stube und mach dir es bequem. Hier muss ich aber auch ganz klar offenlegen, ist kein allzu gemütlicher Ort. Zumindest nicht immer. Und ja, manchmal drücke ich euch auch einfach was rein, liebe Leute. Heute bin ich also wieder hier in meiner Funktion als Podcast-Agitator und bin vollgeladen, einfach ja, vollgeladen. Und bereit, mich wiederum zu ergießen, einen warmen Strom an Worten und heißer Luft in eure geistigen Gefilde zu blasen. So ist mein Unterfangen, dem ich mich heute wieder einmal stelle. Und ein Wort zur großen Strategie, unter der ich hier vorgehe. Heute ist Montag, der 10. Oktober und ich muss jetzt also wiederum das letzte Kriegsziel auch kassieren und auch klar sagen, diese Operation ist noch nicht zu Ende. Diese Auseinandersetzung mit dem Neue 20er Podcast, aber auch und vor allem mit dem Aufwachen-Podcast wird noch weitergehen. Aber zumindest mit diesem ersteren Podcast will ich es jetzt wirklich abschließen. Aber ich kann dazu keine weiteren Daten nennen. Das wird mich nur weiter unter Druck setzen. Und ich bin jetzt wirklich dieser Wahrheit ausgeliefert, dass der Machthaber eigentlich auch nicht mehr viel kontrollieren kann, was da vor sich geht in seinem Land. Ja, er versucht da halt stark zu reden, so wie ich hier. Und die Massen zu mobilisieren. Ja, ich sage es hier also ganz klar, keine Grenzen mehr für diese Ausnahmesituation und ich habe mich ein bisschen zu sehr beschnitten, wurde mir dann klar, die letzte Folge war nicht optimal und auch dessen geschuldet, dass schon zu viel in mir aufgestaut war. Habe dieses Podcast-Serum, diesen guten Trank, diese gute Zufuhr an Energie, die mir das verleiht, habe ich mir zu lang vorenthalten schon. Weil ich eben dachte, lieber mal sparsam sein und werde ich das alles noch rauspublizieren können. Aber egal, da muss ich halt noch ein paar Audiostunden einkaufen bei Podigee. Aber das soll doch nicht meine oder unsere Sorge sein, möchte ich hier ganz klar sagen. Sondern hier habe ich notiert, alles, was ich mir erlauben kann, kann ich mir auch leisten. Das liefert ja wunderbar die Brücke zu diesem damals schon irgendwann zitierten Spruch von Keynes. Alles, was sich der Staat erlauben kann, kann er sich auch leisten. Und ich will mich ja weiter einiges erlauben und sag's offen, ich kann mir das leisten, selbst wenn mich das noch ruinieren sollte. Finanziell komme ich vielleicht an meine Grenzen, gerade jetzt in diesem heißen Herbst, den hohen Preisen, die man da zahlt, beim Essen gehen, wo auch immer. Also ja, aber es ist mir egal, selbst wenn ich noch in die Verschuldung und in die Schuldenfalle kommen sollte. Ich muss immer weiter podcasten. Und ja, das kann auch gar kein Argument sein. Und es ist ja auch nicht so teuer. 5 Euro pro Stunde kostet das da bei Podigee, wenn ich mir was dazu buche. Und das ist ganz klar, sage ich ganz klar, das ist es mir wert. Das leiste ich mir und das erlaube ich mir auch einfach. Ja, und damit ist dieser Punkt abgefrühstückt und da gibt es jetzt gar keinen Zweifel mehr. Es gibt gar keine Begrenzung mehr. Auch wenn es ein bisschen exzessiv ist, sage ich ganz klar, ich habe mich darauf eingelassen und ich wusste, dass das ein heißer Tanz wird, dass mich an den Rand bringt, emotional, physisch, psychisch und jetzt auch noch finanziell. Ja. Aber ja, das ist alles nicht wirklich relevant, sondern einfach nur, dass es weitergeht. Die Konkurrenz würde ich mir mal gerne erklären als ein Zusammenlaufen. So kommt es mir jedenfalls vor, dass diese Wortherkunft sein könnte. Konkurrier heißt vielleicht irgend sowas auf Spanisch, aber ja, es ist ja eigentlich ein Zusammenlaufen verschiedener Stränge. Und so stelle ich es mir auch vor, wenn ich mit diesen anderen Podcasts konkurriere. Am Ende werden wir vielleicht doch eine gemeinsame Linie finden. Aber bis dahin sind noch einige Kämpfe auszufechten. Und ja, ganz klar, diese brutale Konkurrenz müssen wir überwinden, wo wirklich Mann gegen Mann steht. Es geht ums Überleben, so wie eben im heutigen Kapitalismus, wir uns verwerten und vermarkten. Und ja, so bin ich aber weiterhin in diesem Rahmenwerk des Kapitals eingefügt, auch hier als Podcaster. Obwohl das nur mein Privatunterfangen ist, trotzdem denke ich natürlich weiter in diesen Frameworks. Und ja, so ist diese Konkurrenz in der Tat im Moment noch etwas brachial. Aber kurz zur Korrektur der letzten Folge. Eine Entschuldigung braucht es ja wirklich nicht. Dieses Corona-Thema, ja, das werde ich ja immer weiter behandeln. Aber es ist auch nicht so relevant, sondern das andere, was ich auch noch korrigieren will, ist, ja, weil ich bin ja nicht nachtragend, ich weiß auch gar nicht, diese beiden, die sind ja auch nur grundmenschlich und den menschlichen Irrtümern eben ausgesetzt, so wie auch ich mich vielleicht irre bei meiner Einschätzung und wie auch immer. Aber Fukuyama, auch da gleich lieber nochmal korrigieren und sagen, nein, soll er doch in Frieden und Freiheit weiterleben. Ich meine ja nur, diese Menschenrechte, die kommen mir so vor, als seien sie genau dieser Schutz der Bourgeois und der bürgerlichen Theoretiker, wie Fukuyama, dass gesagt wird, ja, wir sind doch alle irgendwie so gleich und da darf niemand angetastet werden. Aber es werden ja so viele Milliarden Menschen angetastet in ihrer nackten ökonomischen Basis täglich. Und ja, wenn man dann zu einem besseren System kommen will, braucht man auch auf theoretischer Ebene neue Wege, die beschritten werden. Und es muss ja nicht so sein, dass man jemand einsperrt, meine ich. Nur aber trotzdem mal darauf achten, was für Theorien da vertreten werden und dann solche Leute vielleicht ja von ihren Lehrstühlen entfernen, sage ich mal. Dann können sie ja was anderes arbeiten, das ist doch auch noch schön. Und ganz wichtig ist hierbei auch, dass das ja nicht eine Geringschätzung, sondern eine besondere Würdigung und Hochschätzung Fukuyamas ist. So wie auch in der DDR damals mit den ja, Zensur. Denn verboten von Theaterstücken, so wie ja auch Peter Hacks verboten wurde in den 60ern. So ist dies gleichsam eine Wertschätzung seiner literarischen Arbeit, da man dadurch ja zum Ausdruck bringt, ja, das hat einen Einfluss auf die Köpfe der Leute und wenn die das lesen, dann entspricht das nicht so unserem politischen Plan. Also ja, das ist grundlegend eine Wertschätzung und eine Würdigung der Literatur, wohingegen heute einfach alles egal ist. Man kann alles publizieren, aber es hat keinen Einfluss oder die Moral der BRD, dieses Staats, ist ganz eng gesteckt. Und wer da drüber rausschlägt, der wird dann einfach wegrasiert, wegzensiert durch die Schere im Kopf. Ja, das darf noch gesendet, gedruckt werden, aber dann hast du halt deine kleine Blase und auf die Entscheidungszentren und die, ja, sogenannte Elite, die geistigen Schrittmacher des Chauvinismus, wie es da hieß letztes Mal. Auf die hat es keinen Einfluss mehr und so weiter. Ja, und es ist aber eine grundlegende Würdigung, wenn man es so ernst nimmt und ganz klar sagt, ja, also manche Texte, die sollten auch lieber nicht gedruckt werden und lieber zensiert bleiben, wirklich. Aber nicht eben Hitlers Mein Kampf, sagte meine Freundin, nämlich das würde sie gerne mal lesen auf Deutsch. Und ich sage es auch, dass ich es nicht gut finde, dass das so zensiert ist oder wie auch immer jetzt. Die Zensur ein bisschen gelockert wurde nach dem Auslaufen des Urheberrechts. Aber trotzdem, es wäre gut, das nachzulesen. Und ja, also diese NIMBY-Folge, 120 ist die letzte publizierte, die wirft einen Blick auf den deutschen Faschismus, der immer noch existiert. Und ich finde, da ist das sehr gut. So ein symbolischer Akt, wie dass man Mein Kampf verbietet, zeigt dann ganz gut, wie hilflos dieser Staat ist, dass er sagt, ja. Ja, das darf einfach keiner mehr lesen und dann wird es schon nicht so schlimm. Aber ja, gleichzeitig sind wir weiter. Teil dieser Matriologeme oder wie auch immer, wie ich es nennen will, weil es eben keine Ideologie ist, sondern ein Matriologem. So nenne ich es mal, was uns Hitler da eingebrockt hat und worauf unser heutiger Wohlstand und Reichtum und unsere Gelassenheit gegenüber anderen Weltgegenden basiert. Das ist ein Matriologem. Und ja, das habe ich ja längst ausgeführt. Für mich klar ist, dies ist der halbfaschistische Sumpf, in dem wir hier stecken, in diesem BRD-Stadt. Und biegen wir noch ab, solange es noch geht, in eine andere als in die faschistische Richtung. Zum Beispiel zum Sozialismus. Und der war ja auch ganz gut, nur leider ist er nicht implementiert worden. Zum Beispiel in Südamerika dann, aus den sehr kleinen Ländern wie Kuba, Nicaragua. Aber Argentinien, Brasilien, da hätte es ja auch Sozialisten gegeben. Und auch Bestrebungen, auch Leute, die sehr radikal revolutionär unterwegs waren. Vielleicht noch mehr als hier. Aber dann griffen die USA ja wiederum ein. Sponserten die konservativen, rechtsradikalen, faschistischen Kräfte, die dann Tausende dieser linken Revolutionäre ermordeten in den Militärdiktaturen. Und hier will ich das nur anfügen, weil ich es letztes Mal meinte, man sagt, Demokratie meint aber Faschismus. Und das ist genau das, was mir auch in Argentinien auffällt oder jetzt im Rückblick an meine Zeit dort. Also ich war ja von 2010 bis 2013 dort als Jugendlicher. Und dass da ja auch zurückgeblickt wird auf die Zeit der Militärdiktatur, also des Faschismus, das wird auch nicht so genannt Faschismus, obwohl es ja Faschismus ist, 1976 bis 83 ungefähr, und ja, in den anderen Nachbarländern gab es eben auch in den meisten Militärdiktaturen, aber was mir jetzt von der Kenntnis dieses einen Landes nur so auffällt, Argentinien, dass dann zurückgeblickt wird und gesagt wird, ja, dann 83, 84, da kam die Demokratie zurück, La Democracia, die Demokratie. Und das ist irgendwie dieser leuchtende Stern. Und da war dann Alfonsín der neue Präsident und dann war irgendwie alles wieder gut. Aber das ist eben ja, ein sehr verzerrter, geschichtsvergessener Blick dann. Und dadurch muss man einfach die richtigen Begriffe nehmen und sagen, ja, dann ist nicht Demokratie ist ja das Entscheidende, sondern das ist dann vorbei, weil mit dem Faschismus. Und das ist einfach das Schlechte, das Schlimme. Und das sollte man dann auch so feiern und würdigen und sagen, jetzt war es vorbei. Das war dann das Ende des Faschismus, 83. Und die Demokratie, die ist irgendwie so ein Sammelbegriff, also irgendwie Volksherrschaft. Und alle Staaten wollen sich irgendwie darauf beziehen. Auch die Sowjetunion damals brüstete sich, die demokratischste Verfassung der Welt zu haben. Und ja, das ist aber irgendwie nur so ein wirrer, unklarer, undefinierbarer Begriff, der ausdrücken soll, dass man nicht mehr auf der schlechten Seite steht. Dass es in der Vergangenheit gewisse dunkle Flecken und schlechte Elemente gab und davon ist man jetzt wirklich befreit. Und ja, so ist es aber nicht. Zum Beispiel in Argentinien hat er dieser wirtschaftliche Niedergang und Einbruch der Militärdiktaturzeit auch danach noch verheerende Auswirkungen gehabt. Und dieses Land ist so extrem abgestiegen von einem der reichsten Länder der Erde zu Beginn des 20. Jahrhunderts hin zu einem wirklichen ja, Entwicklungsland, obwohl es immer noch im Vergleich mit anderen lateinamerikanischen Ländern natürlich hohen Niveau der Entwicklung ist. Aber insbesondere natürlich jetzt seit den letzten 20 Jahren wiederum extrem abgestürzt ist. Aber ja, genau, das sind dann auch alles noch Nachwirkungen dieses Faschismus, der von den USA unterstützt wurde und jetzt danach wird das Land also weiter ausgeblutet durch den IWF und diese Kredite, die keine Luft zum Atmen lassen. Also, ja, das hatte ich ja ausgeführt. Genau, selbst Länder, die dann so USA-konform sind, wie eben diese faschistischen Diktaturen, selbst die werden dann ja ausgeblutet oder mithilfe falscher Theorien wird ihnen einfach die Luft abgeschnürt und die heutigen Generationen müssen darunter immer noch leiden. Aber hier in Deutschland ja zum Glück nicht. Wir haben zwar 6 Millionen Juden umgebracht, hier aber müssen jetzt ja nicht mehr leiden. Das ist dieser Imperialismus und die Gerechtigkeit, die Entwicklung, der Liberalismus, der sich über die ganze Welt gebietet, verbreiteten Ausströmungen. Und genau das ist das Problem, dass Demokratie so ein guter Begriff ist. Diese Exportwaren, diese Exportgüter der Begriffe, wenn die nicht immer darunter gehen würden, in solche geknechteten Länder, dann würden die ja auch viel früher mal auf die Idee der Revolution kommen und dass der Sozialismus doch was Erstrebenswertes, zumindest was Besseres ist als diese liberale Demokratie. Aber ja, okay, also ja, das wollte ich hier nur ausdrücken und dann können wir dann einsteigen eigentlich in diesen Clip aus dem Neue 20er Podcast. Ja, genau. Nämlich mit der dunklen Christdemokratie. Das hat auch schon sowas Tribalistisches im Titel. Oder weiß nicht, ob das Buch auch so heißt, das ich da behandle, aber ja, das ist ja nicht die Frage. Wie gesagt, ich setze einfach die beiden, die Bücher behandeln, gleich mit den Thesen ihrer Bücher. Das geht jetzt nicht anders. Also ja, da sagen die, das sind die Dunklen, die Christdemokraten und die haben scheinbar ein schwieriges Verhältnis zur Demokratie. Wann sind die eigentlich auf die demokratische, richtige Seite gewechselt? So fragen sich Stefan und Wolfgang und kommen dann zum Schluss, ja, ganz schön spät, das ist ja sehr komisch. Aber genau, da meine ich, da müssen sie dann Faschismus sagen und sagen, wann haben sich diese Kräfte eigentlich vom Faschismus distanziert? Und nicht, wann sind sie in dieses schwammige Demokratielager gewechselt? Aber okay, ja, hören wir hier bitte mal rein, denn es ist ja sehr interessant, wie Adenauers Position auch war damals. Nach dem Weltkrieg direkt wollte er den Sozialismus einführen und sagte sowas wie, ja, also dieses System, der Kapitalismus ist den Anforderungen der deutschen Bevölkerung nicht gerecht geworden und es hat sich gezeigt, dass es so also nicht geht und es in die Katastrophe führt. Und dann hat er aber die Kehrtwende gemacht. Ja, hören wir da bitte rein.
Ah, ich hab's hier. Also in voller Länge, also soweit wie ich es mir notiert habe, du sagst dann, ob es in der Länge reicht. Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden, nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von Grund aus erfolgen. Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein.
Adenauer sagt
das, 1947. Kurze Zeit später ist es aber plötzlich, also wir müssen nochmal genau fassen, 1947, Deutschland ist noch nicht gegründet, aber der Krieg ist seit 3 Jahren vorbei. Man ist genau dazwischen und kommt plötzlich mit so einer sozialistischen Idee um die Ecke, irgendwie der Kapitalismus und so weiter hat irgendwie nicht weitergetragen. Und dann, nur wenige Jahre später, steht Adenauer da und unterstellt plötzlich den Marxisten, weil sie nämlich so eine materialistische Weltauffassung haben, dass sie eigentlich schuld sind an den Möglichkeiten, die Hitler dann genutzt hat, weil er auf ein Volk traf, das für diese materialistischen Vorstellungen irgendwie empfänglich war. So, wir haben also innerhalb weniger Jahre, als alle auf der Suche sind, was machen wir mit dieser Partei, mit dem Land und so weiter, gibt es überhaupt eine Neugründung und so, während alles in Gründung ist, sind es hier inhaltlich 180 Grad Hasenläufe über so ein Feld, man wird irgendwie gejagt von so einer Idee, man will zurück zur Macht, aber wie eigentlich, und man weiß gar nicht, gegen was man sich wendet und für was man sich ausspricht, und man kreuz und quer gibt man allen die Schuld, außer sich selber, mit dem besonderen Verweis auf, und das ist dann auch wieder Adenauer, dass plötzlich der Wert, der individuelle Menschenwert, der Mensch selbst erstmal als Individuum erfunden wird und an ihn so eine Würde geknüpft wird. Das allerdings ist dann auch nicht wieder eine Idee gewesen, die irgendwie aus der CDU, wir haben so eine Erfahrung gemacht mit dem Holocaust und so weiter, wir müssen jetzt mal den Menschen einen Wert geben, sondern nein, man bedient sich da einfach bei dem, was man vorfindet. Man findet einen Marxismus vor, man findet eine katholische Soziallehre vor, man findet irgendwelche Enzyklika-Texte vor und dann ist mal der eine schuld und dann ist mal der andere schuld und Hauptsache man findet irgendwie zurück zur Macht und wir wissen ja, ja, Adenauer hat dann als erster Kanzler ziemlich lange regiert. Ja. Also es droht sozusagen alles in orientierungslosen Zeiten. Lass uns nochmal bei diesem Punkt bleiben, denn das ist ja eine ganz merkwürdige Sache. Wir haben jetzt aus dem Ahlener Programm diese Zeilen von dir gehört und dann denkt man, naja, das geht doch eigentlich in eine sehr gute sozialpolitische oder vielleicht sogar sozialistische Richtung mit ein bisschen katholischem Anstrich, aber keineswegs entwickelt sich das hier so, sondern man hat dann genau das, was du eben beschrieben hast, dass man plötzlich einen Adenauer vorfindet, der sagt, ja, der Marxismus ist Teil des Problems gewesen, das wir hatten, und zwar basiert sowohl der Nationalsozialismus als auch der Marxismus auf einer materialistischen Weltanschauung, ja. Und diese materialistische Weltanschauung hat uns ins Verderben geführt. Und wenn wir jetzt mal uns erinnern an diese Erika Steinbach-Tweets und auch von Jungliberalen gibt es diese Tweets, aber es sind ja vor allem immer wieder Konservative, die es äußern, die sagen, Nationalsozialismus war ja Sozialismus. Also ja. In dem Sinne, das war ja Marxismus. Dann ist ganz klar, woher diese Denkweise kommt. Und verknüpft wird das dann mit noch etwas, und das ist hochinteressant, nämlich, wogegen man sich dann auch wendet, ist nicht nur diese materialistische Weltanschauung, sondern auch der Staatsabsolutismus.
Genau.
Man sagt eigentlich, man hat einen antitotalitären Auftrag. Es gibt ja auch eine große Arendt-Rezeption im Übrigen in der CDU. Das wird jetzt hier nicht thematisiert, aber das ist ja für...
Ja, an der Stelle driftet Wolfgang ja schon ab. Genau diese problematische Frage, dass er jetzt hier diesen Begriff des Autoritären einbringt und dass dann aber die Gefahr birgt, dann alles einzuebnen, auch den Kommunismus als autoritär zu brandmarken. Aber gut, ich fand diese Ausführung ganz gut. Ganz gut und weiß gar nicht, was soll ich dazu noch sagen. Das mit dem Materialismus blieb mir ein bisschen schwammig, aber okay, Hitler sagt, ja, wir wollen ja auch, dass es allen Deutschen besser geht. Jeder, der Deutscher ist, soll profitieren von unserer Wirtschaft. Und da lässt er halt den Kapitalismus intakt, weiterhin das Privateigentum. Aber so Semantik und Glas ging dann ja auch besser als in der Wirtschaftskrise. Immerhin durch die militärische Aufrüstung und so weiter gab es ja einen gewissen Aufschwung. Das kann ich jetzt nicht genau beurteilen, damals in den 30er Jahren in Deutschland. Und es bleibt für mich aber trotzdem sehr obskur, was Adenauer hier meint mit dem Materialismus. Das soll irgendwie gleichsam der Marxismus eigen sein und der Nazi-Ideologie. Also, nee. Hören wir deshalb hier jetzt rein, in Minute 40.
Dem allgemeinen Wohl in Einklang zu bringen. Diese modernen und geradezu progressiv anmutenden Töne sollten, schreibt Wolkenstein, jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Rerum von einer natürlichen und naturrechtlich stabilisierten Ordnung der Ungleichheit ausgeht, einer Hierarchie der Über- und Unterordnung der Berufsstände. Diese soll im Sinne des mittelalterlichen Gerechtigkeitsverständnisses der Kirche als System von Rechten und Pflichten zwischen Herrschern und Beherrschten eingerichtet werden. Ein System, das der Eintracht und dem Gemeinwohl diene. Und das heißt dann auch tatsächlich in dieser Enzyklika, ein Grundfehler in der Behandlung der sozialen Frage ist, dass man das gegenseitige Verhältnis zwischen der besitzenden und der unvermögenden arbeitenden Klasse so darstellt, als ob zwischen ihnen von Natur ein unversöhnlicher Gegensatz Platz griffe, der sie zum Kampfe aufrufe. Ja. Ganz das Gegenteil ist wahr. Und dann führt Papst Leo das aus. Und das ist exakt der Diskurs, den wir heute haben. Jetzt kommen wir mal alle an den Tisch. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, eigentlich sind wir uns doch eigentlich einig. Und das geht dann bis in diese Schiene der konservativen Journalisten. Denkt man zum Beispiel an den Titel des Buches da von Jasmin Mbarek, Radikale Kompromisse. Da wird also suggeriert, dass es eigentlich keine widersprechenden Interessen gibt, sondern am Ende ist ein Kommunikationsproblem oder man muss sich nochmal neu verständigen. Man muss einen schönen Kompromiss finden, aber eigentlich gibt es diese widerstreitenden Interessen nicht.
Ja. Das finde ich schon bemerkenswert, dass man das einfach mal so ein Buch nachlesen kann und plötzlich so die letzten 130 Jahre da rückgebunden hat an einen ganz aktuellen Diskurs.
Mhm. Genau. Ja, das fand ich sehr schön, das mit dem Ständestaat, die naturrechtliche Ordnung, ja, das ist doch übertrieben, was die Marxisten hier sagen, da gäbe es so einen Antagonismus in der Gesellschaft, ganz krasse Widersprüche. Und ja, das ist sehr schön, ein kleinbürgerliches Denken, was man zurückweisen muss, weil dann viele Leute in diesen beherrschten Gebieten wie Mexiko und sonstige dieser vom Imperialismus ausgezierten Länder beginnen dann zu denken, ja, wir hier in unserem Land hätten halt auch einfach mal weniger revolutionär sein sollen. In Mexiko gab es zum Beispiel die Revolution von 1910 bis 1920, die leider nicht zum Sozialismus geführt hat, aber doch eine gewisse Umwälzung der Gesellschaft brachte. Und also da sagt man sich dann aber heute, naja, das war jetzt vielleicht auch zu extrem, zu radikal, immer hier diese vorgeblichen Konflikte zwischen Besitzenden und Besitzlosen vorschieben. Aber eigentlich geht doch alles zusammen, könnten wir uns doch alle einig werden. Eigentlich ist doch klar, durch langsame Reformen, durch Einbeziehung aller können wir es schaffen. Und ja, es ist ja auch schwierig. Natürlich gibt es auch Revolutionen und Reformprozesse, in denen dann einfach die Eigentümer enteignet werden und deren Produktivgüter dann aber brach liegen, deren Felder und Haciendas, Farmen gar nicht mehr bewirtschaftet werden und so weiter. Das sind natürlich dann diese Probleme, aber trotzdem ist es grundrichtig zu sagen, es gibt diesen Interessenwiderspruch und wir müssen es eben klug organisieren, damit die, die bisher verarscht und wirklich zurückgelassen wurden, dann aber auch ein Stückchen weit davon profitieren können, dass wir die bisherigen Ausbeuter entmachten. Nun, und da gibt es eben nichts zu diskutieren mit den Ausbeutern, sondern es ist auch nicht deren Schuld, sondern deren normale Klassenposition, dass sie daran festhalten. Und ja, das ist, also ja. Gut, aber hier spulen wir ein Stückchen vor nur und hören hier noch weiter in Minute 43.
Ohne Grund das schreibt und wir ganz düstere Literatur aus dieser Zeit haben, ne? Da plötzlich mit so einer, ja, wir verwalten das mal, also wir verwalten jetzt mal die Harmonie, die wir uns hier irgendwie anstreben. Ja. Und falls ihr mit den, falls ihr irgendwo Konflikte seht, ja, dann seid ihr halt mit den übernatürlichen religiösen Wahrheiten noch nicht ganz überein. Ja, dann müsst ihr die mal anerkennen und dann könnt ihr diese Konflikte auch einfach beilegen. Und sein Fazit ist ja dann, bis ins 20. Jahrhundert hinein war die katholische Kirche selbst weitgehend antimodern und demokratiefeindlich eingestellt. Das ändert sich dann wirklich erst mit der Erfahrung Holocaust und so. Dass die katholische Kirche da über die Weihnachtsansprachen von dem Eugenio Pacelli, der 1939 zum Papst Pius XII. Gewählt wird, der dann mit seinen Weihnachtsansprachen dann so feststellt, nee Leute, wir können ja echt mal umdenken. Die Menschenwürde und der Mensch überhaupt, nicht nur die Gemeinde und so weiter, können wir hier wirklich mal gewähren lassen.
Nur glaube ich, muss man nochmal ganz deutlich machen, dass wir dann es noch immer nicht nach 45 mit reinen Demokraten zu tun haben, sondern es bleibt auch weiterhin diese autoritäre Versuchung da und es gibt immer wieder Strömungen, die der Demokratie sehr skeptisch gegenüberstehen, aber natürlich ist die Anpassungsfähigkeit...
Genau, und das finde ich hier einfach nur den Fehler. Da wird so eine Reinheitskultur gezüchtet. Ja, und natürlich ist das nicht, ich das nicht mit dem Faschismus und so weiter in Verbindung bringen. Wie Wolfgang damals sagte, in einem Clip schon vor längeren Zeiten, den ich spielte, ja, was Fukuyama vorschlägt, ist ja jetzt nicht die westliche Reinheitskultur und der Liberalismus, dass der gesiegt hat, heißt nicht westliche Reinheitskultur und so weiter. Aber irgendwie finde ich genau diese Begriffe Liberalismus, Demokratie, das ist dieses Schwammige und dann wird gesagt, ach ja, da gab es irgendein Problem, die Kirche, und wie konnte das passieren und überhaupt mit dem Holocaust, und ja, also es ist irgendwie nicht gut, was da passiert ist, und dann projiziert man das aber in diesen Begriff Demokratie und sagt dann, jetzt müssen wir ja nur noch reine Demokraten sein, dann wird es nie wieder passieren mit dem Hitler. Reine Demokraten, und da, das ist eben dieses Tribalistische, da prüfen die beiden und klopfen das jetzt ab, inwieweit sind diese Konservativen denn auf unserer Seite. Oder was waren diese Konservativen der Nachkriegsära dann? Aber ich meine eben, dann müsste man mit dem Begriff des Faschismus operieren und sagen, ja, das waren jetzt keine reinen Antifaschisten. So müsste man es sagen. Ja, und genau. Vielleicht können wir hier noch weiterhören und dann nur noch ein Stückchen vorspulen. Das Wichtigste kam ja schon, die brauchten den Holocaust oder weiß nicht, das hat Stefan Klops schon gesagt, aber hören wir es uns.
Groß genug, sich dann sehr viel klarer dazu zu bekennen, also dass das ein sinnvoller Weg ist und man auch nichts riskieren will in der Verbindung zu Amerika zum Beispiel, also wo man natürlich dann Verbündete gefunden hat, die sehr viel Wert darauf legen, dass auch eine Demokratie etabliert wird. Was mir übrigens ein bisschen an dem Buch fehlt, also da hätte ich einfach mir ein Kapitel nochmal zu gewünscht, wäre Familie und Frauen. Und zwar im Sinne von Familien- und Frauenpolitik. Das wird ja immer wieder mal kurz thematisiert und es wird dann auch gesagt, mit 68 muss die CDU irgendwie mitgehen, kann natürlich nicht alles mitmachen und das ist auch immer so interessant zu sehen. Wir haben ja heute diese Diskurse sehr schnell, wie konservativ die CDU ist. Das ist schon wahnsinnig losgelöst von dem, was die Anfang der 60er Jahre mal dachten, ja. Aber es wäre dann doch nochmal interessanter nachzulesen, wie eigentlich diese CDU-Familien- und Frauenpolitik ausgesehen hat, die nämlich ja auch von so einer naturrechtlichen Grundlage ausgegangen ist. Der Frau steht ein fester Platz im Haushalt zu, als Frau, als Mutter. Und wir harmonisieren das, dass also auch der Vater genügend verdient, dass die Frau zu Hause bleiben kann. Und so wird das auch alles harmonisch angeblich austariert. Und jeder bleibt aber dann auch an seinem Platze, der ihm am Ende von der Schöpfung von Gott selbst zugedacht ist. Ja. Diese Verwaltung des Ständischen auf dieser Ebene, das wäre eigentlich auch nochmal ein Kapitel wert gewesen.
Genau. Ich würde sagen, es steht ja nicht nichts dazu drin, sondern wie der Heilige Stuhl, insbesondere die Zerstörung der Kernfamilie durch Säkularisierung und technologischen Fortschritt verhindern wollte, bis hin zu Ehen sind unauflösbar. Ja, das war ja so eine italienische Doktrin, die es ja noch fast in die Politik so geschafft hätte.
Ja, schon interessant hier, aber jetzt nur noch ein paar Minuten vor, jetzt zu Minute 52.
Und so weiter und so fort, ja, aber die Kirche als so maßgeblicher Ideentreiber und Ideengeschichtenschreiber für diesen christdemokratischen politischen Versuch, den wir da halt bis heute irgendwie, wir jetzt belächeln wollen, aber unter dem wir halt auch, also der halt einfach handfest eingreift in das Schicksal der Welt, ja, die brauchten einfach echten, richtigen Holocaust, um da mal Lehren draus zu ziehen. Und das ist schon erschreckend irgendwie, wenn man diese Starrheit, diese innerliche Stringenz dann mal so dargeboten bekommen von so einem Politikwissenschaftler, der sich diese Sachlage einfach mal anschaut.
Ja, das ist ja wirklich erstaunlich, dass man in den 30er Jahren dort die Demokratie als etwas so Furchtbares ansieht, auch weil man sich so sehr gegen eine materialistische Denkweise stellt, ja, dass man einfach Realitäten ignoriert. Also du hast es ja eben auch gesagt mit dem 19. Jahrhundert, mit der arbeitenden Klasse, wie es ihr ergangen ist, dass man das einfach komplett ausblendet und sagt, wir harmonisieren da mal irgendwas, wo die wirklich verelenden, im buchstäblichen Sinne. Und dass man dann hier eigentlich eine Gesellschaft sich heranzüchtet, die nur dann zu befrieden ist mit einer Ideologie, die sich nicht damit auseinandersetzen will, dass der Kapitalismus in seiner modernen industrialisierten Erscheinung natürlich das Zusammenleben grundlegend verändert. Ja. Also wenn Marx und Engels schreiben, alles Stehende und Ständische verdampft durch den Kapitalismus, dann ist das etwas, was die Katholiken hätten auch begreifen können und andere Schlüsse daraus ziehen, aber sie blenden eigentlich dieses Ökonomische, solange es irgendwie geht, aus und basteln sich dann solch merkwürdigen Konstrukte, bis es irgendwann gar nicht mehr geht. Also das ist ja dann auch genauso mit 68 oder so passiert, dass die CDU an allem festhält und so muss eine Mutter sein, so ist eine deutsche Hausfrau, bis sich dann alles so aufgelöst hat und der Arbeitsmarkt alles zusammenbrechen würde, bis man sagt, ach so, ja gut, nee, also sie sollen auch schon arbeiten gehen und Kinderbetreuung ist eigentlich ganz sinnvoll.
Ja, und jetzt sitzen wir hier so hier und haben uns ja auch schon die Frage gestellt, wo ist denn die Kirche? Was sagt sie denn zu Corona? Und sie sagt ja gar nichts. Ja, weil sie...
Ja, wir hatten ja Franziskus, den hatte ich ja damals vorgespielt, der dann nur so sagte wie, wir waren zu schnell, wir waren zu rastlos unterwegs in dieser Welt.
Genau.
Ja, was soll das schon sagen?
Ja, und in Deutschland eben die Kirche...
Ja, das war sehr schön und ich finde es interessant. Beim Hören, was ich das erste Mal hörte, hat es mich nicht so mitgerissen oder... mich eher verärgert zurückgelassen. Und jetzt aber ist es doch interessant. Ja, man weiß nicht, man geht da schon natürlich schon so mit einer Vorhaltung rein und denkt sich, was muss ich mir heute da wieder anhören von diesen zwei, die ich mir nur anhöre, um sie danach zu widerlegen, sagen wir mal, in den Dreck zu ziehen, in den, dass sie sich einfach nur runtergemacht und runtergeputzt vorkommen. Aber nein, so, dahin wollen wir doch nicht kommen heute in diese Gefilde. Greifen wir das mal kurz auf. Also da sagt er, die brauchten einfach den echten Holocaust, sonst hätten sie nicht mit dem Faschismus gebrochen. Und mit der Demokratie, ja, aber im 19. Jahrhundert, da beschrieb Engels die Lage der Arbeiter, die war da so prekär und das kann man nicht irgendwie versöhnen mit dem, mit allen Gesellschaftsständen und Schichten. Da gibt es ganz krasse Widersprüche, ganz klar. Aber genauso ist es ja im Grunde heute. Und uns fällt es hier vielleicht nicht so auf. Wir denken halt, dieses Leben ist doch ganz lebenswert innerhalb dieser BRD. Aber das ist eben nicht so. Und ja, wir sind nicht so, dass wir auf dieser ganz basalen Ebene angegangen und angegrapscht werden, wie damals die Arbeiter, die dann einen 16-Stunden-Tag hatten. Sondern bei uns sagt man ja, gut, du musst dich schon kaputt machen, aber nur 8 Stunden am Tag. Und ja, also das sind ja aber auch nur die Privilegierten, die überhaupt noch einen Job haben. Und weltweit gibt es natürlich noch viel andere Zustände der informellen Arbeit oder auch formellen, sehr schlecht bezahlten Arbeit, der Arbeit unter Bedingungen, die unmenschlich sind, im Steinbruch, in der Mine, bei Regen und Unwetter und was auch immer. Also in der Fabrik ganz entfremdet, ganz eingequetscht zwischen zwei Produktionsgreifarme. Und ja, so neurotisch gemacht, wie Charlie Chaplin das darstellt. Also ja, das gibt es ja weiterhin auf der Welt und wäre dringend an der Zeit dagegen was zu tun. Aber was braucht, also da ist halt, ja, muss ich leider polemisch formulieren, diese Leute, die heute an der liberalen Demokratie festhalten, und das so für den Endzustand der Entwicklung erklären. Was brauchen die eigentlich, um mal aufzuwachen? Also ist es so, dass die wirklich den nächsten Holocaust brauchen, um dann zu sagen, ja, jetzt müssen wir vielleicht doch die Revolution ins Auge fassen und uns auch hart, unnachgiebig, stalinistisch auf den Weg machen, den Aufbau des Sozialismus voranzutreiben. Aber das will ich ja nicht den beiden hier unterstellen, sondern ich fand es wunderbar, was Wolfgang ausführte. Der Kapitalismus, der verdampft alles. Und ja, ist aber problematisch mit diesem unklaren Begriff der Demokratie. Einfach das Nicht-Schlechte, das, wo wir sagen, da sind dann irgendwie alle Klassengegensätze versöhnt. Also ja, im Grunde ist das ja ein neuer Ständestaat, wenn man sagt Demokratie, das ist halt so der Endzustand, davon darf es nicht mehr weggehen. Und da sind wir jetzt ja alle irgendwie schon versöhnt, ne? Da hat jeder seine Rechte. Und es ist ja wohl klar, politische Verfolgung wie gegen Fukuyama darf es nicht mehr geben. Aber doch, sag ich, doch, man muss da gewisse Zivilisationsstandards wahren. Aber eben doch die Feinde des Proletariats und die Vertreter einer möglichst entfesselten freien Marktordnung, die müssen wir wirklich in die Schranken weisen und deren Freiheit beschränken. Und da gelten dann diese Freiheitsrechte mal nicht. Und diese Rechte gelten ja aber sowieso und nicht für viel zu viele Menschen, weil sie einfach kein Geld haben, auch nur ins Nachbardorf zu fahren oder irgendwo hinzufahren. Einfach nur an ihrem Ort festkleben, da bleiben können und schauen können, wie können sie hier heute noch was verdienen. Ja, also diesen Entzug der Freiheitsrechte müssten wir da bekämpfen. Und die Rechte des Individuums, naja, die sind ja auch hoch anzuschätzen, in diesem Sinne, dass jedes Individuum auch mitproduzieren sollte und nicht auf diesen Konkurrenzmarkt geworfen sein sollte, wo es heißt, ja, jetzt schau mal, ob du dich durchsetzen kannst und dann, ja, dann kannst du dir dein Auskommen finden und deinen Lohn, aber wenn nicht, dann halt nicht. Und das ist auch alles Spielball der Konjunkturen, der Weltenläufe, der Geopolitik. Ja, jetzt kostet halt der Döner 7 Euro, weil irgendwas ist mit den Weltmächten, die sich da gegenüberstehen. Und ja, es ist also ein Spielball der Zufälle, der Ökonomie, der Krisen, der Kriege, der Preisspekulationen, der großen Trusts, wie Lenin schrieb. Und ja, gut. Aber ich denke damit, das reicht dann schon für heute von diesem Neue 20er Podcast. Zumindest kommen wir vielleicht zu ein bisschen eigenem Material noch. Und mich verblüfft es wirklich, wie nachlässig, wie nachsichtig ich mit diesen beiden jetzt hier ins Gericht gegangen bin. Aber wie auch immer, also ja, ich will es mir auch warm halten oder will mich auch weiterhin nähren auf diesem fruchtbaren Boden der Kritik. Ja, das liefert ja immer neues Material, sage ich da. Und nicht, dass ich da noch abgeschnitten werde von diesem Rohstoff oder mir selber das vergällen würde, wenn ich das die ganze Zeit nur schlecht machen würde. Sondern nein, es ist ja wirklich ein hörenswerter Podcast, nur manchmal nicht ganz auf der Höhe und vor allem nicht vergleichbar mit den höchsten Podcast-qualitativen Standards, die der Aufwachen-Podcast damals lieferte. Also nee, das kann man nicht vergleichen. Aber okay. Machen wir also damit Schluss für heute und schauen wir mal, was können wir hier noch? Was können wir da noch vorlesen? Nun ja. Ja, dann, weil ich bei Mexiko war, genau, kann ich das hier lesen von Bolaño. Aber nehmen wir das vielleicht zum Abschluss und schieben wir hier nochmal Matthias Bröckers ein. Den hatte ich damals in Folge 118 schon vorgelesen. Aber das Entscheidende bei der Ukraine war ja dieser Maidan und dann diese Schüsse, die für die Wende dort sorgten bei den Protesten. Und ja, irgendwie ein EU-Assoziierungsabkommen wurde verhandelt, lag auf dem Tisch. Janukowitsch wollte es dann doch nicht unterzeichnen und das löste die Proteste damals aus. Und dann im Zuge der erstarkenden Proteste hat er sich irgendwie mit der EU geeinigt auf ein neues Vorgehen unter Einbeziehung Russlands. Ja, das referiere ich hier, das ist jetzt nicht ganz hasenrein. Aber das ist ungefähr meine Kenntnislage der Zeitschiene damals. Und dann aber irgendwie kam es zu dieser blutigen Schießerei mit vielen Toten auf dem Maidan und da kam dann der Stimmungsumsturz und Janukowitsch musste fliehen. Und genau, es kam diese neue rechtsgerichtete, teils rechtsradikale Regierung dann dran, die hier beschönigt wird als ja, Ausbund der Demokratie. Da sehen wir wieder, wie das schön zusammengeht, Demokratie und Faschismus. Man sagt Demokratie, aber ja. Janukowitsch wollte ich hier nur noch anmerken, das ist ein, also kenne ich ja über nicht diesen Politiker, nur den Namen seiner Partei fand ich sehr interessant und sehr auf sehr passend irgendwie. Die Partei der Regionen, dieser Name drückt ja schon aus, dass man das Problem irgendwie erkannt hat und sieht ja, also es gibt hier verschiedene Regionen in der Ukraine und die sind auch ziemlich weitläufig und weit weg von der Regierungshauptstadt. Und irgendwie haben die auch andere Interessen und Vorstellungen über die Zukunft und vor allem auch über die Vergangenheit des Landes. Ja, gibt es einfach grundlegend andere Vorstellungen, dass man hier so sehnsüchtig nach Russland blickt im Osten und sagt, ach ja, da gehören wir doch eigentlich dazu. Wie ist das nochmal, dass wir hier plötzlich einen ukrainischen Pass haben? Und ja, in anderen Teilen blickt man eben nach Westen und sagt, ach, wir gehören doch eigentlich auch zu Europa, zu Westeuropa, zur EU. Da müssten wir einfach nur mitmachen und dann wird es uns vielleicht auch wirtschaftlich besser gehen, so wie Polen ja immerhin schon ein bisschen aufgeholt hat und sich dem westeuropäischen Niveau angenähert hat. Ja. Und so ist der Name also gleichsam Programm, dass Janukowitsch sagt, ja, das ist wohl dieses Problem mit den Regionen, die auseinanderstreben. Und wir sind aber jetzt eine Partei der Regionen, nicht nur für eine Region, sondern ja, klar ist Janukowitsch dann eher aus dieser östlich, also auf der Landkarte rechts, eher in diesen Gebieten stark gewesen, stark gewählt worden. Und seine Vorgängerin, die war eben eher auf der ukrainisch-nationalistischen Schiene und wurde dann verstärkt im Westen gewählt, Timoschenko. Und ich wollte es nur erwähnen, diesen Namen, weil ich so bewegend fand, eigentlich die Partei der Region, das ist eigentlich ein wunderschöner Name. Und ja, man muss es ganz klar sagen, die Ukraine wird hier mit schmierigen Mitteln, unlauteren Mitteln gelockt vom Westen, ohne dass der überhaupt die Absicht hätte, sie wirtschaftlich zu entwickeln, was ja eigentlich ein leichtes wäre, wenn er es ernst meinen würde und auch eine sinnvolle Wirtschaftspolitik in der Tasche hätte, was er aber ja nicht mal hat, nicht mal für die eigenen EU-Länder gibt es so eine Entwicklungspolitik, sondern höchstens Bewahrung des Bestehenden. Und ja, und Auspressung der Pfründe, eben dieser Imperialismus, der die ganze Welt per Coupon schneiden, wie Lenin sagte, auspresst und ausplündert. Also ja, eigentlich wäre es ja ein leichtes, aber will der Westen nicht die Ukraine wirklich wirtschaftlich integrieren, sondern sagt, ja, als Frontstaat militärisch gegen Russland wäre es halt schon ganz gut. Wir hätten da so einen Puffer und überhaupt, da können wir die Russen auch ein bisschen provozieren, damit die vielleicht dann überschnappen und da ihre Truppen losschicken und dann, ja, reiben sie sich da ja auf das Schwächte Russland. Das ist ja phänomenal aus westlicher Sicht. Und so lässt sich also ein kleineres Land dann also leider ködern. Und es ist aber nicht die Schuld oder ja, diese Politiker sind grundlegend weniger mächtig als die Politiker der imperialistischen Länder, die diese Strategien dann entwerfen und sagen, ja, so muss es sein, die Ukraine muss jetzt hier geködert, gecasht werden und einfach mit diesem Versprechen, und das ist ja nachvollziehbar, wenn man daran glaubt, ja, dem Westen ging es wirklich um gleich auf Augenhöhe stattfindende Entwicklung und er hätte nicht immer noch diesen Blick auf andere Weltgebiete, dieser Blick der Senner an Hitlers Blick auf die Untermenschen dran ist. Ja, das mag man ja eigentlich nicht annehmen vom Westen. Ne? Deshalb ist hier mein Programm einfach zu sagen, ja, was für Schweine wir hier wirklich sind im Westen und das den anderen ganz klar offen zu legen, damit die dann hoffentlich daraus Konsequenzen ziehen können. Aber ja, genau, so lässt sich die da also reinziehen und da sind wir jetzt in diesem Schlamassel oder ist die Ukraine in diesem Schlamassel. Hören wir uns das hier aber nun an. Wir hatten hier aufgehört zu lesen, in Folge 118, denke ich, über das NAT, diese Nichtregierungsorganisation, mithilfe dessen die Ukraine dann gecasht wurde oder schon im Vorlauf der Konterrevolution, der ist das Schlagen der Sowjetunion, schon davor irgendwie wurde auf die ukrainische Zivilgesellschaft eingewirkt und die mit der westlichen Propaganda verseucht. Nun aber hier Kapitel 7, Matthias Bröckers, Wir sind die Guten. Tod auf Bestellung, Regimewechsel durch Scharfschützen. Der eigentliche Machtwechsel in der Ukraine vollzog sich Ende, oder auch Ukraine, weiß gar nicht, was das Schöne ist auszusprechen, oder korrekter. In der Ukraine vollzog sich Ende Februar 2014 im Schatten eines blutigen Einsatzes von Scharfschützen. Erst diese Black Operation, bei der auf dem Kiewer Maidan mehr als 50 Menschen niedergemetzelt wurden, und zwar sowohl Demonstranten als auch die ihnen gegenüberstehenden staatlichen Sicherheitskräfte, ließ die Stimmung so hochkochen, dass die bestehende Ordnung zusammenbrach und Präsident Janukowitsch die Flucht ergriff. Was war geschehen? Nachdem sich die Proteste im Januar schon einmal zugespitzt hatten, unternahm Janukowitsch Ende des Monats konkrete Schritte zu einer Entspannung der Lage. Seine Regierung trat zurück und das Parlament setzte die zuvor beschlossene Einschränkung des Demonstrationsrechts wieder außer Kraft. Der Präsident ging Ende Januar sogar so weit, seinen Kontrahenten Arseni Jasenjuk, der als Stellvertreter der inhaftierten Oppositionsführerin Timoschenko fungierte, das Amt des Premierministers anzubieten. Vitali Klitschko offerierte er den Posten des Vizepremiers. Aber der Boxer lehnte ab. Jasenjuk hingegen signalisierte zumindest vage die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Genau, Jasenjuk war auch derjenige, der in diesem Telefonat von Victoria Nuland, der US-amerikanischen Sicherheitsberaterin oder weiß nicht, Staatssekretärin im Außenministerium oder irgendwie so, eine hohe Funktion nahm sie da ein und telefonierte da mit ihrem Botschafter vor Ort in Kiew, und da blieb ja nur das eine Zitat hängen, fuck the EU, aber ja, viel perfider, infamer war ja eigentlich, was sie da besprachen, nämlich, da bespricht eine Mitarbeiterin des Außenministeriums mit dem Botschafter der USA in der Ukraine, ja, wer soll jetzt nächster ukrainischer Regierungschef werden, wie soll die Regierung besetzt werden, und da sagt sie, Jasenjuk, I think Jazz is the guy, Jazz, he's the guy. Und Vitali Klitschko, he needs to do his own work, he needs to go in the back office or something like that. Ja, sagte sie hier, ja, Klitschko, der soll erstmal seine Hausaufgaben machen und irgendwie Bürgermeister werden. Oder ja, einen kleineren Posten, und so wurde er dann ja Bürgermeister. Aber Jasenjuk wurde ja wirklich Ministerpräsident oder jedenfalls, ja, weiß nicht genau, Regierungschef, was auch immer. Also gut, weiter. Durch diese Zugeständnisse des Präsidenten hatte sich die Situation auf dem Maidan entschärft und ein friedlicher Kompromiss mit Janukowitsch schien möglich. In der Folge kam es Mitte Februar zu konstruktiven Gesprächen zwischen den Außenministern Deutschlands und Russlands in Moskau, bei denen Steinmeier allerdings etwas weltfremd betonte, dass es in der Ukraine nicht um die Sicherung von geopolitischen Einflusssphären gehen dürfe. Wenige Tage später empfing Kanzlerin Merkel die Oppositionsführer Jasenjuk und Klitschko in Berlin. Die deutsche Regierung teilte danach mit, dass die Lage sich entspannt habe und verwies auf die Freilassung von Regierungsgegnern sowie die Räumung einiger Regierungsgebäude in Kiew durch die Maidan-Aktivisten. Nach der Räumung des Rathauses hatte der ukrainische Generalstaatsanwalt am Sonntag, dem 16. Februar, angekündigt, dass die zuvor vom Parlament verabschiedete Amnestie für die während der Proteste festgenommenen Regierungsgegner in Kraft treten könne. In der Tat standen die Zeichen günstig und eine Kompromisslösung lag auf der Hand. Die reguläre Amtszeit von Präsident Janukowitsch, der 2010 durch eine demokratische und auch vom Westen anerkannte Wahl ins Amt gekommen war, lief 2015 aus. War er bereit, in den bis dahin verbleibenden Monaten die Macht zu teilen, dann gab es eigentlich auch für die Opposition keinen zwingenden Grund, die Proteste auf die Spitze zu treiben. Doch offenbar waren hinter den Kulissen längst andere Entscheidungen gefallen. Am Dienstag, dem 18. Februar, kam es jedenfalls zu einer durch die Situation völlig unmotivierten Explosion der Gewalt. Schon am Morgen versuchten mehrere tausend Menschen zum Parlamentsgebäude vorzudringen. Angeführt von den gut organisierten Abteilungen des rechten Sektors wurde die Parteizentrale von Janukowitsch mit Molotow-Cocktails attackiert. Als die Gewalttäter von einer Polizeibarriere gestoppt wurden, bewarfen sie die Polizisten mit Steinen und setzten deren Autos in Brand. 7 Polizisten starben, mehrere hundert wurden verletzt. Als die Polizisten daraufhin versuchten, den Maidan zu räumen, kam es auch auf Seiten der Opposition zu Toten und Hunderten Verletzten. Präsident Janukowitsch wandte sich daraufhin am späten Abend in einer Rede an die Nation und sagte, die Oppositionsführer hätten das Prinzip der Demokratie verletzt, wonach man die Macht durch Wahlen erhält und nicht durch die Straße. Düster konnte konstatiert werden, dass der 18. Februar zum blutigsten Tag in der 20-jährigen Geschichte der Ukraine geworden war. Doch die militanten Krawalle und Molotow-Cocktails waren nur der Anfang. Als Außenminister Steinmeier gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Polen am Morgen des 20. Februar nach Kiew eilte, Um die neu aufflammende Krise in Gesprächen mit Regierung und Opposition beizulegen, lief offenbar längst ein anderes Programm: Regimewechsel durch Scharfschützen. Wie der deutsche Korrespondent Moritz Gartmann berichtete, waren am frühen Morgen des 20. Februar auf dem Maidan Busse aus der Westukraine angekommen, wo militante Extremisten am Vortag in eine Kaserne eingedrungen waren und Waffen gestohlen hatten. Um 9 Uhr früh dann stürmten militante Kämpfer der Opposition die Polizeibarrikaden. Gleichzeitig eröffneten Scharfschützen, deren Auftraggeber bis heute nicht ermittelt sind, ihr Feuer. Sie richteten ein Blutbad an, das die Ereignisse vom 18. Februar in den Schatten stellte, und zielten dabei sowohl auf Demonstranten als auch auf Sicherheitskräfte. Die bekannte Strategie, Vertreter zweier Konfliktparteien zugleich zu töten, sodass jede Gruppe annehmen muss, die jeweils andere habe auf sie geschossen, ging auf. Chaos und blinde Wut griffen um sich. Doch wer waren die Schützen? Klar ist, es gab Elitekämpfer der Regierung auf den Dächern, aber auch organisierte Scharfschützen der Opposition. Einer aus diesem Maidan-Team offenbarte sich im März einem Reporter der Welt und berichtete, die Killer vom 20. Februar hätten zu keiner der beiden Gruppen gehört, weder zu den staatlichen Spezialeinheiten noch zu den Scharfschützen der Opposition. Das waren keine Spezialeinheiten, das waren engagierte Profikiller. Die kamen pünktlich und zogen pünktlich wieder ab, als sei der Arbeitstag beendet. Der Arzt Oleg Musi bestätigte gegenüber dem gleichen Reporter: Es fing um 9 an und hörte um 12 Uhr auf, so als hätte sie jemand bestellt. Als der estnische Außenminister Urmas Paet unmittelbar nach den Ereignissen nach Kiew reiste, erklärte ihm dort die prominente ukrainische Ärztin Olga Bogomoles, die Verwundete auf dem Maidan versorgt hatte und die später im Mai selbst für die Präsidentschaft kandidierte, sie sei sehr besorgt darüber, dass die neue ukrainische Regierung keine Anstalten mache, die Vorfälle zu untersuchen. Paet berichtete der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton davon in einem Telefonat, dessen Mitschnitt Anfang März an die Öffentlichkeit kam. Außerdem erwähnte er die Aussage der Ärztin, dass Anhänger Janukowitschs und Anhänger der Opposition mit den gleichen Kugeln getötet worden seien. Diese letzte Aussage widerrief Bogomolets allerdings später gegenüber der Presse. Ob Druck auf sie ausgeübt worden war, ließ sich nicht ermitteln. Auch das ARD-Magazin Monitor schickte im März ein Rechercheteam nach Kiew, um die näheren Hintergründe der Ereignisse vom 20. Februar zu ermitteln. Der Arzt Alexander Lisowoy vom Kiewer Krankenhaus Nummer 6, der Verwundete beider Seiten behandelt hatte, sagte den deutschen Journalisten klar: Die Verwundeten, die wir behandelt haben, hatten denselben Typ Schussverletzung. Ich spreche jetzt von dem Typ Kugeln, die wir aus den Körpern herausoperiert haben. Die waren identisch. Mehr kann ich nicht sagen. Und ein hochrangiges Mitglied der Ermittlungskommission ließ sich von der ARD mit den Worten zitieren: Das, was mir an Ergebnissen meiner Untersuchung vorliegt, stimmt nicht mit dem überein, was die Staatsanwaltschaft erklärt. Diese hatte ja bekanntlich Janukowitsch für den Einsatz der Scharfschützen verantwortlich gemacht. Leiter der Staatsanwaltschaft war dabei ein Vertreter der rechtsextremen Svoboda-Partei, die erst durch die Ereignisse vom 20. Februar an die Macht gekommen war. Das ARD-Team berichtete wesentliche Details, die in den offiziellen Berichten nicht vorkamen. So seien die Oppositionellen auch vom Hotel Ukraine aus beschossen worden, das in ihrem Rücken lag. Ein Zeuge sagte: Wir wurden von vorn beschossen und auch von hinten, etwa aus der 8. oder 9. Etage des Hotels Ukraine. Das waren auf jeden Fall Profis. Doch das Hotel, in dem auch viele Medienvertreter untergebracht waren, befand sich an jenem Tag fest in der Hand der Opposition. Diese hatte laut den Recherchen der ARD am Morgen des 20. Februar Einlasskontrollen eingeführt, sodass nur noch in das Hotel kam, wer einen Zimmerschlüssel besaß oder sich ausweisen konnte. Weiterhin traf das ARD-Team in Kiew einen Amateurfunker, der den Funkverkehr der Scharfschützen der Janukowitsch-Regierung am Vormittag des 20. Februar mitgeschnitten hatte. Dort ist zu hören, wie ein Scharfschütze seine Kollegen über Funk fragt: Wer hat da geschossen? Unsere Leute schießen nicht auf Unbewaffnete. Das war also ein Scharfschütze, der dem Janukowitsch-Regime angehörte, der von ihm also offiziell da abgestellt wurde. Da gab es also Scharfschützen der Regierung. Aber nach diesem Mitschnitt hier eher unplausibel, dass die dann für die Gewalt verantwortlich waren. Nun aber weiter. Kurze Zeit später sagte ein anderer: Den hat jemand erschossen, aber nicht wir. Dann fügt er hinzu: Gibt es da noch mehr Scharfschützen? Und wer sind die? Der Funker schickte seine brisanten Aufnahmen den Ermittlungsbehörden, doch die zeigten nach seiner Aussage kein Interesse. ARD-Journalist Stefan Stuchlik, der diese Fakten gemeinsam mit mehreren Kollegen in Kiew recherchiert hatte, berichtete darüber auch persönlich zu vorgerückter Stunde am 10. April im ARD-Nachtmagazin. Im Interview mit dem Magazin Telepolis konstatierte er: Ich kann beim jetzigen Stand unserer Recherchen nicht ausschließen, dass neben Janukowitsch-Schützen möglicherweise die viel zitierte dritte Seite an den Schießereien beteiligt war. Man kann so eine Beteiligung nicht ins Reich der Fabeln verweisen. Dafür waren die Ereignisse in Kiew weltpolitisch zu bedeutsam. Um ganz ehrlich zu sein, es ist vor allem die Tatsache, dass die Generalstaatsanwaltschaft im Interview mit uns so eine Möglichkeit kategorisch ausschließt, die mich darüber nachdenken lässt. Wer also beauftragte die Scharfschützen? Bei sachlicher Betrachtung der Frage, wem die Eskalation auf dem Maidan nutzte, bleiben nicht viele Kandidaten übrig. Klar ist auch, dass kein echter Wille zur Aufklärung der Ereignisse existierte, weder bei der neuen Kiewer Regierung noch bei deren Unterstützern im Westen. Die kritischen Recherchen des ARD-Magazins Monitor blieben eine markante Ausnahme, doch schon in einer wenige Wochen später gesendeten ausführlichen ARD-Dokumentation zum Machtwechsel in der Ukraine kamen sie nicht mehr vor. Dort wurde stattdessen wieder suggeriert, Janukowitsch sei der Auftraggeber der Killer gewesen, als habe es an dieser Frage nie irgendwelche Zweifel gegeben. Sämtliche unpassenden Details wurden ausgespart, obwohl gerade die Glaubwürdigkeit der neuen Kiewer Regierung überhaupt erst auf der Unterstellung von Janukowitschs Schuld fußte. Unbestritten war das Blutbad vom 20. Februar der Auslöser für den eigentlichen Regime-Change. Denn während draußen auf Kiews Straßen Unbekannte die Menschen niedermetzelten, wechselten drinnen im ukrainischen Parlament etwa 20 Abgeordnete aus der Fraktion von Janukowitschs Partei der Regionen in die Reihen der Oppositionellen. Mithilfe dieser Überläufe kam es dann zur faktischen Entmachtung des Präsidenten, allerdings abseits der Legalität. Denn weder erbrachte die entsprechende Abstimmung am Wochenende nach dem Massaker die erforderliche Dreiviertelmehrheit, nur 328 von 450 Abgeordneten, also 72,9%, stimmten für eine Amtsenthebung Janukowitschs, noch war eine solche Amtsenthebung überhaupt verfassungskonform. Zwar behauptete der Parlamentsbeschluss vom 23. Februar, die Machtübertragung auf den neuen Präsidenten Alexander Turchinow vollziehe sich in Übereinstimmung mit Artikel 112 der Verfassung der Ukraine. Auch weil Janukowitsch sich von der Ausübung seiner verfassungsgemäßen Macht selbst zurückgezogen habe. Bekanntlich war der Präsident am Freitagabend, dem 21. Februar, aus Kiew geflohen. Doch laut der gültigen ukrainischen Verfassung konnte die Amtsperiode des Präsidenten nur aus 4 eindeutig definierten Gründen vorzeitig enden. Wegen Rücktritts aus gesundheitlichen Gründen, im Zuge eines Amtsenthebungsverfahrens oder beim Tod des Amtsinhabers. Zurückgetreten aber war Janukowitsch nicht. Bereits am Samstag ließ er verlauten, es handle sich um einen Staatsstreich und er bleibe der gewählte Präsident. Eine Amtsenthebung wiederum verlangte nach Artikel 111 der ukrainischen Verfassung eine parlamentarische Untersuchungskommission sowie eine Prüfung durch das Verfassungsgericht. Erst wenn solche Prüfungen die Voraussetzung einer Amtsenthebung bestätigten, konnte das Parlament mit Dreiviertelmehrheit den Präsidenten seines Amtes entheben. Doch nichts von all dem war in Kiew geschehen. Juristisch gesehen handelte es sich daher eindeutig um einen Staatsstreich, was auch der Spiegel in einer 2 Wochen nach den Ereignissen veröffentlichten Analyse vorsichtig einräumte. Bemerkenswert ist, dass Janukowitsch zuvor schon in Gesprächen mit den Außenministern Deutschlands, Frankreichs und Polens seiner Entmachtung zugestimmt hatte. Wie in einem parallelen Universum hat es gleichzeitig zu den Tumulten am 20. und 21. Februar Verhandlungen des Westens mit dem Präsidenten in Kiew gegeben. Das Auswärtige Amt berichtete am Freitag, dem 21. Februar, stolz die Ergebnisse. Zitat: Präsident Viktor Janukowitsch und die Oppositionsführer haben sich auf eine vorläufige Vereinbarung zur Lösung der innenpolitischen Krise in der Ukraine geeinigt. Außenminister Steinmeier war als Vermittler an der Aushandlung der Vereinbarung beteiligt. Die vorläufige Vereinbarung zwischen Regierung und Opposition in der Ukraine sieht eine Rückkehr zur Verfassung von 2004 innerhalb von 48 Stunden nach Unterzeichnung vor. Außerdem soll innerhalb von 10 Tagen eine Übergangsregierung der nationalen Einheit gebildet und bis September 2014 die Verfassung reformiert werden. Sobald eine neue Verfassung verabschiedet ist, sollen Präsidentschaftswahlen stattfinden, jedoch nicht später als im Dezember 2014. Die jüngsten Gewaltakte sollen durch die zuständigen ukrainischen Behörden in Zusammenarbeit mit der Opposition und dem Europarat untersucht und aufgeklärt werden. Nach der Abreise des französischen Außenministers zu einer länger geplanten Reise nach China am Donnerstagabend blieben Steinmeier und Sikorski in Kiew und verhandelten mit allen Beteiligten bis in die frühen Morgenstunden über eine Lösung. Am Freitag nahmen sie gemeinsam mit den Oppositionsführern Klitschko, Jasenjuk und Tjanibok an einer Versammlung des sogenannten Maidan-Rates teil. Dem Gremium gehören verschiedene Gruppen von Regierungsgegnern an, die bisher den sofortigen Rücktritt von Präsident Janukowitsch gefordert hatten. Nach dem Gespräch mit den beiden Außenministern unterstützten auch die Vertreter des Maidan-Rates die Vereinbarung. Der Weg zur Unterzeichnung war damit frei. Zitat Ende. Vom Auswärtigen Amt hier. Das sagt uns also die Vereinbarung, die hat festgeschrieben, ja, die Verfassung von 2004, zu der muss zurückgekehrt werden, also die soll wieder befolgt, eingehalten werden, aber eine neue Verfassung dann schrittweise ausgearbeitet und neue Präsidentschaftswahlen bis Ende des Jahres abgehalten werden. Nun Bröckers weiter. Am Samstag, dem 22. Februar, wurde diese Vereinbarung unterzeichnet und war sogleich wieder Makulatur. Denn am selben Tag kam es zum beschriebenen Staatsstreich im Parlament. Doch daran nahmen weder Steinmeier noch seine westlichen Kollegen irgendeinen Anstoß. Die Spielregeln diktierten längst andere. Fuck the EU. Ein Nachmittag mit Victoria Nuland. Gut, das ist jetzt das nächste Kapitel Nummer 8, aber ich habe mich hier schon ein bisschen leer geredet und denke, wer diese anderen sind, das ist ja auch nicht schwer zu bestimmen, aber vielleicht können wir dann da noch weiterlesen oder auch nicht, wie dem auch sei. Ich bin hier ganz dialektisch unterwegs und sage, ja, Surum unter Surum, ich nehme es mit allen auf. Ich kenne gar keine Grenzen mehr in meiner Podcast-Sucht und ja, das war jetzt wirklich ein längeres Abschnittchen. Aber fand es einfach nur wichtig, weil ich damals in Folge 117 und 118 oder wie auch immer, bin ich darauf gekommen zu sagen, ja, Wolfgang sagt, oder ja, ist es Putins Schuld? Oder Stefan sagte das und Wolfgang pflichtete ihm bei. Und ja, da dachte ich einfach dann, ja, okay, es ist die Schuld des Westens und klar hat auch Putin seine Finger mit im Spiel. Und verfolgt auch bestimmte Kalküle, seine Macht auszuweiten, die Macht Russlands, vielleicht sogar das Territorium auszuweiten, wenn er das sieht. Ja, das ist da alles im Spiel des Kalküls, aber grundsätzlich muss man eben sagen, wer hat angefangen, wer hat diesen Prozess in Gang gebracht, wer hat zuerst zur Gewalt gegriffen und wie ist das zu bestimmen? Wie ist da also zu bestimmen, wer mehr Schuld hat und wer mehr zu dieser Eskalation heute beigetragen hat? Und da sagte ich ihm, der Westen. Und stütze mich hier auf diese Ausführungen. Und das will ich nur sagen, das sind immer diese Fakten, die so schwierig zu bestimmen sind, die sind gar nicht so objektiv. Im Sozialen, da ist man im Bereich, sagt Stefan, der ist abhängig von der Perspektive und so weiter. Und gut, hier sind wir jetzt ja aber in der Wissenschaft, das sollte schon wissenschaftlich aufgearbeitet werden, die Historie, aber so können wir die Welt auch nicht ganz durchdringen. Das kann nicht immer wissenschaftlich zugehen, natürlich. Also dieses Soziale, sage ich, ist gleichsam das metaphysische Milako. Es ist einfach was, woran man glauben muss und das ist dann so und so. Und dann heißt das ja, das ist jetzt dieses Land und da geht was vor sich in der Hauptstadt. Ist das jetzt legitim oder illegitim? Und ja, auch ich plädiere ja immer wieder mal für den Putsch, für den, wie auch immer, auch wenn er nicht mit der Verfassung konform geht, aber auch hier lernen einen natürlich solche Beispiele, man muss schon gut vorbereitet sein und nicht einfach so kopflos auf den Putsch hindringen, sonst gewinnen da so andere rechtsgerichtete Elemente und Strömungen die Oberhand. Und dann ist wirklich besser an der alten Verfassung festzuhalten, wie auch heute, muss man es ja sagen, es ist doch ein gewisser Zivilisationsstandard gewahrt hier in der BRD, leider eben auf Kosten vieler anderer Länder und Gebiete, die davon und unserer ökonomischen Potenz ausgebeutet werden, unterjocht werden. Und ja, leider aber trotzdem, bevor so ein Putsch dann geschieht, dann doch lieber noch die hiesige Verfassung einhalten, sage ich ganz klar. Und mit diesen Worten will ich dann eigentlich auch nur enden und sage, ich bin verfassungskonform, verfassungstreu heute unterwegs und ganz konziliant heute. Ich kann es mir gar nicht erklären, was ist mit mir los, was ist das? Das ist nicht rechtens eigentlich, das sollte nicht so sein, aber will jetzt einfach ja zum Ende kommen und hier sagen, ja, vielen Dank, liebe Leute, heute habe ich mir also diese Roadmap gemacht, das verkündet, dass ich jetzt wirklich in diesen, in diese Gefilde abtauche, wo wirklich gar kein Halten mehr ist, gar kein Zurückhalten mehr. Dass ich jetzt diese Eskalation des Podcastens weiterführe, bis dahin eben, wo es mich hinführt. Aber wo das dann wird, das werden dann andere Generationen an Podcasten vielleicht klären oder wie auch immer. Und mit diesen selbsttrunkenen Worten will ich mich dann auch langsam verabschieden und sagen, vielen Dank. Wir kommen auf Bolaño zurück, weil er beschreibt das kleinbürgerliche Mindset perfekt par excellence. Die Frage, wo wollen wir eigentlich hinkommen, das ist eben meine Streitfrage mit diesen beiden Podcasten. Die wollen ja nur in die Moderne kommen, die sagen ja nur, ein bisschen Modernisierung und so weiter. Und naja. Und damit sind sie eigentlich reaktionär. Und eingebettet in ein richtiges Projekt wie in China, da geht es dann zwar auch nur um Modernisierung, wie ich sagte, der Aufbau des bescheidenen Wohlstands, sagt Xi, ist eines der Ziele, aber auch die sozialistische Modernisierung der Industrie, klar. Und noch ein drittes Ziel, aber wie auch immer, auch da geht es erstmal darum, für China in der Moderne anzukommen. Und die Prinzipien von Marx werden vielleicht ein bisschen über Bord geworfen, wenn es darum geht, den Kapitalismus sich erstmal so weit entfalten zu lassen, dass er auf diese Höhe kommt, die Marx damals beschrieben hat und schon gesehen hat für die Staaten, die er aus erster Hand kannte, wie England, Frankreich, Deutschland. Und da erstmal hinzukommen, wie China jetzt auf dem Weg ist, da langsam anzukommen, auf diesem ökonomischen Niveau. Und es eben nicht mit dieser Verelendung der Arbeiter wie in England damals einhergeht, aber natürlich auch da krasse Arbeitszeiten und Arbeitsrhythmen und Pensi, das Pensum der Arbeit eben, sicherlich gibt. Und da haben sie sich jetzt erstmal modernisiert. Aber das ist ja nicht das eigentliche Ziel. Sage ich hier eben so, um euch gespannt zu halten für die nächsten Vorlesungen. Und diese Fakten sind aber auch wirklich was Metaphysisches. Man glaubt so dann, das ist mir dann auch klar geworden, was ist das, woran man glaubt. Man kann es nicht genau wissen, aber für mich ist es sehr plausibel, macht sehr viel Sinn. Was Bröckers da zum Abschluss schreibt, irgendwie die Entscheidungsgeber, die Entscheidungszentren sind dann irgendwie andere. Ne? Das ist nicht mehr Steinmeier. Und das hat ja auch keinen Sinn gemacht. Steinmeier war anscheinend gar nicht eingeweiht. Hätte ja auch keinen Sinn gemacht, seine Verhandlung da, wenn er Bescheid gewusst hätte, was die größeren Player da planen. Aber gut. Und ich bin auch hier ein großer Player, der größte Player am Podcastmarkt. Für den halte ich mich zumindest und sage euch das ins Ohr. Und das war heute ja doch eine ganz zivile Folge. Und damit sage ich dann aber tschüss und auf Wiederhören.